Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Vielleicht kennen Sie das Gefühl, alles läuft perfekt und trotzdem geht es schief. Um einen solchen Fall geht es heute und mein Gesprächspartner ist Professor Siegbert Feiß, Chefarzt für Gastroenterologie am Sana Klinikum Lichtenberg in Berlin. Und ich würde sagen, ein langjähriger Freund und vor allem aber auch Mitverursacher dafür, dass ich den Job heute mache, den ich mache, lieber Sigi. Das muss man ja mal sagen, darf man ja mal sagen. Herzlich willkommen.
Ja. Liebe Petra, vielen Dank fürs Kommen und vielen Dank, dass ich die Chance habe, hier mit dir einen Podcast zu machen.
Ja, Sigi, ich freue mich auch sehr. Ich habe dich im Vorfeld gefragt, was wir denn für ein Thema besprechen wollen. Und du hast dich für das Thema, ich hatte dir einige Vorschläge gemacht, du hast dich für das Thema Komplikationen entschieden. Das finde ich erstmal richtig gut. Warum hast du das Thema gewählt? Das ist ja doch ein bisschen mutig, seine eigenen Komplikationen vorzustellen.
Also das ist ja nicht ganz einfach, über eigene Komplikationen zu reden, wie du gerade gesagt hast. Man hat natürlich mehrere in seinem Medizinerleben erlebt. Aber ich habe eine, die mir sehr, sehr prägend im Gedächtnis geblieben ist und wo ich immer wieder dran erinnert werde. Und ich habe das auch mal vor x Jahren auf der DGVS-Tagung mal in so einer Session erzählt, diese Story, und habe da sehr positives Feedback bekommen. Ja, und deswegen habe ich gedacht, wenn du mich schon fragst, dann machen wir doch sowas mal.
Mhm. Ja, ich fand es super. Also fand ich total gut. Und vielleicht fühlt sich auch der ein oder andere Hörer, Hörerin animiert, da auch was beizutragen, weil ich glaube, das ist ja auch immer sowas, wo man viel voneinander auch lernen kann. Ja, was ist das für eine Geschichte, die du uns mitgebracht hast? Ich glaube, es geht um ein Papillenadenom.
Genau, das geht um einen Patienten, das war noch zu meiner Hamburger Zeit, bei dem ich ein Papillenadenom, ein relativ großes, endoskopisch entfernt habe. Und wenn man sowas macht, dann hat man immer das Risiko, dass da eine Pankreatitis oder eine Blutung entsteht. Vor Blutungen haben wir weniger Angst, aber vor Pankreatitis haben wir Angst. Und wenn man so ein Papillenadenom abträgt, dann legen wir in der Regel einen Pankreastent ein, zur Prophylaxe, damit ja keine Pankreatitis entsteht. Und so haben wir das bei diesem Patienten auch gemacht, und der Pathologe hat hinterher bestätigt, dass das Papillenadenom komplett raus ist, kein Karzinom war. Patient ist nach ein paar Tagen nach Hause gegangen ohne Pankreatitis, und dann wird diesen Patienten natürlich empfohlen, dass sie nach einer gewissen Zeit, nach 3 Monaten, zu einer Kontrolle kommen und man sich den Befund nochmal anguckt. So haben wir das auch gemacht bei diesem Patienten dann.
Also eigentlich eine ganz komplikationslose Papillenadenomabtragung, Papillektomie, keine Pankreatitis. Patient geht blande nach Hause. Wann habt ihr den Patienten wieder einbestellt
zur Nachsorge? Ja, nach 3 Monaten wieder einbestellt. Und ich gehe mit dem Seitblick-Duodenoskop in die Region und sehe, dass das sehr, sehr gut aussieht dort. Ich sehe, dass da eine schöne Narbe ist und ich sehe keinen Rest von Adenomgewebe. Und laut ESGE-Leitlinie sollte man dann eine PE dort entnehmen. Und das habe ich auch gemacht.
Was ja auch relativ einfach ging dann wahrscheinlich. Genau. Und auch während der PE-Entnahme kein schlechtes Gefühl gehabt oder so, die Papille habt ihr gesehen oder wie, vielleicht beschreibst du noch mal so ein bisschen.
Da ist, also nach Papillektomie ist keine eigentliche Papille mehr da, sondern man sieht dann das Ostium vom Gallengang und Pankreasgang und drumherum Narbengewebe. Und man nimmt dann aus dieser Region halt 2, 3 Proben. Und das ist eine ambulante Sache, wie jede normale Endoskopie des oberen GI-Traktes mit einer PE-Entnahme. Und Patient ging dann auch wieder nach Hause, und am späten Nachmittag, frühen Abend klingelt mein Telefon und die Ehefrau ist in der Leitung und sagt dann, ihr Mann hätte Bauchschmerzen. Und dann habe ich gesagt, wie? Na, wir sind nach Hause gefahren und plötzlich hat mein Mann Bauchschmerzen bekommen. Und dann sage ich, ja, dann kommen Sie her, dann packen Sie den ins Auto und fahren ihn in die Klinik und wir gucken.
Und Patient ist zu dir gekommen, oder?
Nee, das war ja dann, wie gesagt, am späten Nachmittag, frühen Abend, und ich bin dann irgendwann nach Hause gegangen und am nächsten Morgen komme ich in die Klinik und gucke in unserem System, ist denn der Patient jetzt irgendwann gekommen, und ich habe den nicht gefunden in unserem System. Und dann habe ich bei der Ehefrau angerufen, habe gefragt, ihr Mann, ist denn wieder alles in Ordnung, weil er ist nicht gekommen? Na, das sei schlimmer geworden mit den Bauchschmerzen, und sie hatte dann den Rettungsdienst gerufen und der Rettungsdienst hat ihn dann ins nächste Krankenhaus, was die wohnten außerhalb von Hamburg, ins nächstgelegene umliegende Krankenhaus gebracht haben. Und da sei er jetzt. Und dann habe ich zum Telefonhörer gegriffen. Ich wollte ja wissen, was da ist, und habe den Kollegen, den Chefkollegen dort angerufen, und der hat mir erzählt, ja, ist kein Problem, der hätte ein bisschen eine Pankreatitis. Ja, und dann war ich zunächst wieder beruhigt, aber nach vielleicht 10 Tagen, 12 Tagen hat der Kollege mich wieder angerufen und hat gesagt, naja, die Situation hätte sich jetzt verschlechtert, Patient läge auf Intensivstation, sei intubiert, beatmet und sie hätten eine große Nekrose, die sich da nach der Pankreatitis ausgebildet hätte und er würde jetzt gerne haben wollen, dass er ihn zu uns verlegen kann und dass wir diese Pankreatitis-Therapie fortführen und diese Nekrose, diese infizierte Nekrose dort dann therapieren bei diesem Patienten. Und dann haben wir den zu uns auf die Intensivstation genommen. Wie gesagt, Patient intubiert, beatmet, mittlerweile dann dialysepflichtig gewesen. Und der hatte dann diese große, wir sagen Wall-of-Nekrosis entwickelt. Und das war klar, dass dort sich das Ganze infiziert hat. Also haben wir diesen Patienten dann transgastral drainiert mit einem LAMS, mit einem Lumen Opposing Metal Stent. Die Infektion ist abgelaufen. Der Patient hat sich vorübergehend etwas verbessert. Aber diese Infektion, diese schwere nekrotisierende Pankreatitis ist nicht zur Ruhe gekommen. Mhm. Und wir haben dann über, glaube ich, 4-5 Wochen um diesen Patienten gekämpft und haben mehrere Interventionen noch gemacht. Und trotz Intensivtherapie ist dann der Patient an dieser Biopsie, die ich aus dieser Narbe entnommen habe, an dem ehemaligen Papillenostium, schließlich verstorben.
Das ist natürlich jetzt ein Fall, der, glaube ich, auch den man nicht vergisst, der sehr eindrücklich ist und nachdem man sich wahrscheinlich viele Fragen stellt und nachdem du dir wahrscheinlich auch viele Fragen gestellt hast. Vielleicht kannst du erst noch mal so ein bisschen beschreiben, wie hoch ist denn das Risiko für eine Pankreatitis nach Biopsien und Interventionen im Papillenbereich so insgesamt?
Also ich sage mal, nach einer Papillektomie ist das Risiko sicherlich höher wie nach einer normalen ERCP. Das Risiko ist bestimmt bei 20%, dass die Patienten nach einer Papillektomie eine Pankreatitis kriegen. Und deswegen legen wir ja prophylaktisch eine Pankreasgangdrainage ein, wenn das geht, um dieses Risiko zu vermindern. Nach einer Biopsie kenne ich keine Daten, die sagen, dass sowas passieren kann oder wie hoch das Risiko ist. Man kann sich das ja nur so vorstellen, dass durch die Biopsie es so zum Anschwellen dieses Ostiums kommt, dass dann der Abfluss aus dem Pankreasgang verhindert wird und dass er dann schließlich zum Rückstau und zur Pankreatitis geführt.
Ihr habt den Patienten nach 3 Monaten wieder einbestellt. War das denn vielleicht ein zu früher Zeitpunkt für eine Nachsorge?
Nee, eigentlich nicht. Das ist ja so ein Zeitraum 2 bis 6 Monate auch bei Kolonpolypen, wo man dann sagt, jetzt stellt man nochmal ein, guckt, ist da ein Restadenom, ist da ein Rezidiv entstanden. Man guckt sich die Narbe an und Analogie wie zum Kolonadenom, da sollten wir ja auch alle Narben biopsieren, um ein mikroskopisches Rezidiv oder Restadenom auszuschließen, was wir nicht immer alle machen, gebe ich jetzt mal zu, die Narbe zu biopsieren. Ja, aber bei so einer Papille ist das auch, wie gesagt, in der europäischen Leitlinie so empfohlen, das zu tun, die Kontrolle mit einer PE.
Ist es denn dann vielleicht doch so, dass wir diese PE, also die Biopsie und sozusagen die histologische Sicherheit gegenüber dem prozeduralen Risiko zu hoch einschätzen? Haben wir da so eine Bias in unserer Entscheidung als Ärztin, Arzt?
Das kann schon gut sein. Und ich sage mal ganz ehrlich, nach diesem Fall, jedes Mal, wenn ich jetzt nach einer Papillektomie mir das angucke, wie das aussieht, und das sieht gut aus, dann nehme ich nicht immer eine PE. Weil dieser Fall mir immer im Gedächtnis ist, wie das damals war, hätte ich nicht die Biopsie entnommen. Ja, es war übrigens, in der Biopsie war übrigens kein Adenomgewebe mehr da.
Ne? Also das haben wir noch gar nicht besprochen.
Genau, es war übrigens kurativ komplett entfernt. Und in der PE, die dann schließlich zur Pankreatitis und zum Tod geführt hat, war nichts drin gewesen. Und deswegen überlege ich mir jedes Mal, ob ich wirklich eine PE entnehme. Wenn ich mir unsicher bin, nehme ich eine. Aber wenn das super blande aussieht, nehme ich keine PE.
Gibt es denn noch andere Faktoren, die du da berücksichtigen würdest? Keine Ahnung, Alter des Patienten, andere Risikofaktoren, die vorliegen oder so, sondern du machst das so vom Lokalbefund dann abhängig.
Genau.
Ja, du hast schon gesagt, dass sich deine Indikationsstellung zur Kontrollbiopsie ein bisschen verändert hat. Inwieweit muss man denn Patienten und Patientinnen aufklären über solche Risiken, was die Nachsorge betrifft?
Natürlich haben wir den Patienten aufgeklärt bei der Papillektomie, über ein Pankreatitis-Risiko und Nachblutungsrisiko, Infektionsrisiko. Aber ich gebe es ehrlich zu, vor der Endoskopie mit der PE-Entnahme habe ich ihn darauf nicht aufgeklärt. Und ich glaube, das wäre auch too much, wenn man jeden Patienten jetzt, der so eine Situation hat, über ein Risiko bis hin zum Tod aufklären würde. Ja, also ich bin jetzt kein Jurist, das weißt du, aber als normal Denkender würde ich das nicht machen.
Ja, absolut. Ja, wir wollten den Fall einfach mal darstellen, weil er ja so viele Facetten hat. Eigentlich handle ich lehrbuchmäßig, aber ich muss halt hinterfragen, dass auch dieses Handeln ein Risiko hat und dass dieses Risiko auch Schaden anrichten kann. Und das war jetzt in deinem Fall leider für den Patienten der Fall. Was wäre denn so für dich persönlich so eine Take-Home-Message? Was wollen wir jetzt in den Äther senden? Was kann man aus so einem Fall lernen?
Also ich glaube, man muss zwei Dinge bedenken oder zwei Dinge sollen immer gewähr sein. Das Organ Pankreas, das Organ Papille ist ein ganz besonderes. Mhm. Und es ist mega empfindlich. Und all das, was wir da machen, hat ein brutales Risiko. Wir kennen das von der ERCP. Ich kannte es vorher nicht, dass ich durch eine PE so einen Schaden anrichten kann. Mhm. Aber man soll sich dem einfach bewusst sein und dreimal überlegen, ob man an der Papille den richtigen Schritt macht, diagnostisch und therapeutisch. Mhm. Und es gibt ja heute gerade für die ERCP, die ja die komplikationsträchtigste Methode ist, die wir haben, natürlich auch alternative Methoden wie Endosonographie, MRCP, die ja zunehmend Gott sei Dank eingesetzt werden. Aber vor jeder Intervention am Pankreas, am Gallengang, an der Papille, bitte immer die Indikation superkritisch prüfen. Ich habe es gesagt, wie es ich mache, wenn dort in so einem Fall nach Papillektomie normales, für mich makroskopisch eindeutig unauffälliges Narbengewebe ist, dass ich für mich entschieden habe, keine PEs mehr zu entnehmen und von der Leitlinie, von der ESG-Leitlinie in dem Fall abzuweichen. Ich wiederhole nochmal, wenn da suspektes Gewebe ist, wo ich nicht sicher bin, ja, natürlich nehme ich da eine PE. Es macht aber auch keinen Sinn, jetzt eine PE zu entnehmen, 5 mm neben dem Ostium, weil dann habe ich normale Schleimhaut. Wenn, dann muss ich ja schon aus dem Zentrum die PEs entnehmen. Ja. Und dieser Fall, dass nach 3 PEs aus dem Zentrum einer Narbe an der Nachpapillektomie so eine katastrophale und verheerende Pankreatitis entsteht, ist natürlich sicherlich nicht häufig, aber es war für mich schockierend.
Ja, absolut. Ich fand es auch einen sehr eindrücklichen Fall. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin gespannt. Vielleicht gibt es ja was, was Sie gerne mit uns diskutieren möchten. Aber so ein bisschen würde ich auch gerne hier das Fenster so ein bisschen aufmachen, vielleicht weitere solche Fälle auch im Rahmen unseres Podcasts mal vorzustellen, die wirklich aus der Praxis kommen und so ein bisschen jenseits der wissenschaftlich-medizinischen Lehre sind, die wir natürlich alle als Grundlage haben. Das sind Entscheidungen, die in der Praxis getroffen werden und ja, die muss man dann eben doch selbst als Arzt treffen und auch verantworten. Ja, Sigi, herzlichen Dank. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.